Also heute ist so ein bisschen der krönende Abschluss unserer Serie gerade, unserer Themenreihe zum Thema Vater Unser, das Vater Unser Gebet. Und wie immer, wenn ich gepredigt habe zu dem Thema die letzten Wochen, starte ich mit dem gleichen Satz. Das Vater Unser ist nicht nur eines der berühmtesten Gebete der Welt, sondern es ist auch das Gebet, von dem Jesus sagt, so sollt ihr beten. Sehr gut, perfekt. Genau, das ist das Gebet, von dem Jesus sagt, so sollt ihr beten. Und heute geht es so ein bisschen, ja, so um diesen letzten Vers, den letzten Abschnitt dieses Gebetes, dieses Vater-Unser-Gebets. Und aber auch so ein bisschen, es gibt so einen Rückblick, es gibt so ein bisschen so, wo ich noch so Sachen sage, die ich irgendwie nicht untergebracht bekommen habe, so die letzten Wochen, aber die mir noch wichtig sind zu sagen. Und ja, so ein bisschen auch eine Zusammenfassung, so das Paket zuzumachen. Ruth hat es gerade schon so ein bisschen gesagt, so vielleicht ist Gebet für dich irgendwie was Neues, vielleicht ist es was, was dich aber auch durch den Alltag trägt, vielleicht ist es was, was vielleicht mal für dich Thema war, aber irgendwie länger nicht mehr so richtig. Und du hast andere Sachen, wo du das Gefühl hast, kannst du jetzt besser deine Zeit vertreiben als mit Beten. Gebet ist, kurz gesagt, einfach irgendwie Kommunikation mit Gott. Und das kann ich tun wie mit Menschen, das kann ich tun mit Worten, das kann ich tun mit Taten. Das kann ich in meinem Kopf tun, leise, das kann ich aber auch mit meinem ganzen Körper machen, wo wir gerade Lobpreis hatten, ja, manche, die dann so aufstehen, die irgendwie Hände heben und so, der ganze Körper so in diesem Gebet, in dieser Kommunikation mit Gott so mit reinkommt. Und im Gebet machen wir irgendwie Erfahrungen, wir fühlen Emotionen, manchmal bekommen uns neue Gedanken und in all dem erleben wir auch Gott. Und manchmal ist Gebet auch langweilig und so ein bisschen unaufgeregt. Manchmal können Gebete einen aber auch so richtig schütteln. Und Gebet kann ich machen in der stillen Ecke und einfach nur vor mich hinatmen. Gebet kann aber auch sein, wenn ich die Boxen laut aufdrehe zu Hause und anfange zu singen und zu tanzen. Gebet, das ist bei mir häufig so, Gebet ist manchmal so der panische Gedanke von Termin zu Termin. Man läuft irgendwie und dann hat man so einen Moment, wo man nochmal irgendwie kurz so das Gefühl hat, so, ich denke kurz an Gott. Ich nehme kurz Kontakt auf oder ich werfe irgendwie so zwei Sätze Gott so entgegen und sage so, hilf mir, dass ich pünktlich bin oder was auch immer mich gerade in Panik versetzt. Und Gott kann ich um was bitten, was wir gerade gemacht haben. Gott kann ich feiern, was wir auch mit den Liedern gemacht haben. Ich kann auch dankbar sein. Ich kann mich auch auskotzen und mich beschweren. Das alles ist möglich und das alles ist gut. Und in all dem, normalerweise im Gebet, das ist das, was es so besonders macht, dass ich mir irgendwie bewusst werde, dass Gott halt einfach da ist. Dass Gott irgendwie in meinem Leben anwesend ist. Egal, wo ich gerade stehe, egal, wo ich gerade bin. Gott ist irgendwie wie so ein Gegenüber. Und wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, und dann das Vaterunser, vom Vaterunser erzählt, der meint Jesus nicht, sagt einfach eins zu eins genau das auf und dann ist gut. Das machen wir zwar auch, wenn man so in Kirche gemeinsames Vaterunser betet, dann beten ja alle das Gleiche mit. Aber was Jesus eigentlich sagt, ist, wenn ihr zu Gott betet, dann redet so mit Gott. Und da steckt auch so ein bisschen drin, das könnt ihr auch erwarten von Gott. So ist Gott. Und wir haben die letzten Wochen so über Gebet Sachen gelernt. Ich möchte nochmal so drei Punkte irgendwie nennen. Und das erste ist, wir haben darüber gelernt, wer Gott ist im Vaterunser. Wer ist Gott? Und Jesus startet das Vaterunser mit dieser Ansprache. Er sagt, unser Vater im Himmel. Und wenn Jesus diesen Gott als Vater im Himmel anspricht, ich weiß nicht, was so eure Vätererfahrung ist, vielleicht denkst du, also so, ne, Vater kann ja auch so ein Erzeuger sein, der irgendwann mal da war und dann Zigaretten holen gegangen ist und dann nicht mehr wiedergekommen ist. Oder so ein emotional distanzierter Patriarch, der irgendwie niemanden so richtig an sich ranlässt, vor dem man irgendwie vielleicht Angst hat. Jesus sagt, an einer anderen Stelle spricht er von Gott als Abba. Und Abba heißt nicht der Patriarch oder der Erzeuger, sondern Abba ist Papa. Aber ist so eine, das ist so Nähe. Da ist irgendwie, das ist wie so eine Mama, wie so ein Papa, die sich kümmert, auf der man irgendwie sich auf den Schoß setzen kann, einkuscheln kann, bei der man auch mal schwach sein kann und wo man irgendwie Halt findet. Also wenn ich bete Und so sagt es Jesus, wenn wir zu Gott beten, dann sprechen wir nicht irgendwie zu so einer kosmischen, zu so einem kosmischen Prinzip, das um uns herum ist, oder so, oder irgendwie so ein fernes Wesen auf den Wolken, das wir irgendwie so erreichen wollen, sondern das ist wie so ein, ja, es ist so eine, es ist so ein Papa, es ist so eine Mama, zu dem wir kommen können. Und wir haben noch was gelernt über Gott, nämlich Gott ist der mit dem heiligen Namen. Das ist unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also Gott ist nicht nur so ein lieber Papa oder eine liebe Mama, sondern Gott ist auch nicht von dieser Welt. Gott ist herausgehoben. Gott steht so ein bisschen über den Dingen auch. Ja? Wenn ich zu Gott bete, dann kann ich mich nicht nur bei Gott anlehnen, sondern ich kann mir auch bewusst machen, dieser Gott, es gibt kein Gesetz, was diesen Gott, wo dieser Gott unterstellt ist, drunter. Es gibt kein Limit für Gott. Gott ist fähig. Gott lässt sich von dem Chaos in dieser Welt, von dem ich mich so oft überwältigen lasse, Gott lässt sich davon nicht überwältigen. Und es gibt, ich finde, ein schönes Bild auch, was so beides zusammenfasst, diesen Papa und diesen, diesen der mit dem heiligen Namen. Und zwar gibt es so ein Bild von Gott in dem Buch der Psalmen im Alten Testament, da wird von Gott gesprochen so als so eine feste Burg. Also eine Burg, die sich nicht erschüttern lässt. Steine, die sich nicht bewegen lassen, egal wie viel ich dagegen drücke. Und in der Mitte dieser Burg, da ist so ein Platz für dich, wo du sicher bist, wo du dich ausruhen kannst. Und mein Leben ist auch gerade so ein bisschen im Chaos. Gestern bin ich umgezogen. Es gibt irgendwie viel so Unsicherheiten dann auch, wie das so ist so im Umzug. Und es gibt so Situationen im Leben, wo man weiß, okay, ich mache jetzt einfach Augen zu und durch und das kostet mich so ein paar Nerven, aber am Ende geht es irgendwie. Und dann ist Gebet für mich auch, und das merke ich auch so die letzten Wochen, so richtig so ein Anker, wo ich merke so, ich kann noch mal kurz durchatmen, ich kann noch mal kurz irgendwie zur Ruhe kommen und ich bin so einen Moment lang nicht nur ich mit meinem Alltag, mit meinem Stress, sondern ich bin kurz einen Moment so auch emotional in dieser Burg und bin sicher und kann mich anlehnen. Das haben wir gelernt über Gott im Vater unser. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist, wir haben auch was über uns gelernt, was Gebet mit uns macht. Und ein Großteil dieses Vater-Unser-Gebets besteht aus dem, was wir so Fürbitte nennen, also ein Gebet, bei dem wir Gott um Dinge bitten, die gerade vielleicht nicht gut sind. Und dieser Teil fängt an, Ruth hat es vorhin schon so gesagt, so dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Damit startet es. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was Jesus betet dann, dann erfahren wir auch, was der Wille Gottes ist für dein Leben, für mein Leben. Und auch, was wir zu erwarten haben, wenn wir Gott darum bitten, dass er seinen Wille, dass er seinen Willen durchsetzen soll. Das heißt, wenn wir Gott darum bitten, dein Wille geschehe, dann können wir erwarten unser tägliches Brot, das kommt dann. Wir können von Gott erwarten, dass Gott uns versorgen möchte, so mit alltäglichen Sachen, mit Essen, mit einem Schlafplatz, mit Beziehungen. Wir können erwarten, dass Gott unsere Schuld vergibt. Das können wir erwarten im Gebet. So wie wir vergeben unseren Schuldigern, so vergibt Gott uns. Wir können von Gott erwarten, dass er uns so aus so einem Teufelskreis befreit, in dem wir manchmal drinstecken, so Teufelskreise der Schuld, die uns manchmal Spielraum nehmen, so in unserem Alltag, die uns begrenzen. Und Gott befreit uns daraus und schafft neue Möglichkeiten, schafft neuen Spielraum. Und wir können von Gott erwarten, dass er uns nicht in Versuchung führt, sondern dass er uns erlöst vom Bösen. So, und von allem, was irgendwie gegen das Leben steht, von allem, was uns manchmal auch lockt, selber auch Böses zu tun und Schlechtes zu tun und selber irgendwie weiter im Kreis zu gehen, in so Teufelskreise uns hineinbohren, Dinge, die uns eigentlich einengen, die uns und anderen schaden. Gott befreit uns davon, öffnet Spielräume und hilft uns auch Widerstand zu leisten gegen das, was uns niederdrückt. All das ist Gottes Wille für unser Leben und dafür sollen wir beten. Versorge uns, befreie uns von unserer Schuld, von all dem Bösen und lass uns selber nicht ungerecht werden und hilf uns nicht selber Böses zu tun. Und letzte Woche hatte ich auch immer wieder Momente, wo mir das auch aufgefallen ist bei mir selber. Irgendwie ist es ja auch hilfreich, wenn man so Predigten schreibt, dann begleitet das einem so im Alltag. Und es gab so mehrere Momente, wo ich gemerkt habe, so, jetzt habe ich eigentlich Lust, Böses zu tun. Jetzt habe ich, Vor einer Woche gab es eine Demonstration hier, wo ich auch teilgenommen habe, und auf dieser Demo gab es so Konflikt zwischen unterschiedlichen Teilnehmenden, und danach ging das auf Social Media weiter. Und es ist, ich weiß nicht, wer auf Social Media ist, wenn man sich die Kommentarspalten anguckt, und da, egal welchen Post, es gibt natürlich immer irgendwie Konflikt, es gibt immer Leute, die dann nochmal irgendwie anfangen zu diskutieren, und es sind natürlich nicht alle so, aber manchmal fühlt sich das manchmal an wie so ein Teufelskreis. So, da wird wohl ganz viel Energie darauf verwendet, so die Schuld bei der anderen Seite zu benennen, ja. Und da ist dann aber auch nicht so viel Raum vielleicht für meine eigene Selbstreflexion oder vor allen Dingen auch kein Raum für die andere Person, sich vielleicht auch zu ändern, ja. Da sind viele so, viele Fäuste, wenig offene Hände. Und mir hat es auch so in den Fingern gekitzelt. So, jetzt so schön Vorwürfe rauspacken, schön die Schuld auf die richtige Seite schieben, nämlich auf die andere. Und dann hat man so manchmal so einen Moment, also so, ich kenne das auch, wenn man so streitet, da hat man so einen Moment, wenn man so die Schuld rauslässt und so der anderen Person so entgegenwirft, da fühlt man sich so frei, oder? Da kann man so einen Moment durchatmen und weiß so, ach so, man ist so selbstgerecht und die andere Person, die ist schuld. Aber das hält dann nur so lange, bis dann die andere Person auch ansetzt und wieder zurück die Schuld wirft, und dann hat man die auf einmal wieder im Rucksack und dann muss man wieder gucken, was mache ich damit? Ich muss sie hier loswerden, weil sie so stört, und dann bohrt man sich so daran fest. Und ich merke voll auch jetzt so diese letzten Wochen, wenn ich so regelmäßig dieses Gebet spreche, vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dass ich mich auch ein bisschen weniger dazu verleiten lasse, so mich da so reinzubohren in so Momente. Und auch irgendwie ruhiger werden kann und friedlicher werde. Nicht nur in mir, sondern auch mit anderen Leuten. Und das war für mich auch nochmal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, also die letzten Wochen hat mich das auch verändert. So Gebet verändert. Gebet verändert mich. Und mein Willen gleicht sich so ein bisschen an, vielleicht, ich hoffe, an den Willen Gottes. Und diese Angleichung, dieses Dein Wille geschehe, mich da irgendwie anzugleichen, das schlägt sich dann irgendwie auch nieder, so im eigenen Leben. Im eigenen Lebensstil, in der eigenen Herzenshaltung. Und ja, das haben wir gelernt auch. Gott, also Gebet verändert uns selber. Und das Dritte, was wir gelernt haben in den letzten Wochen, ist, Gebet macht auch was mit unserer Umwelt. Und wenn wir Gott auffordern, dass Gott seinen Willen in unserem Leben durchsetzt, dann gibt es auch Widerstand. Denn offensichtlich läuft nicht alles nach dem Willen Gottes, sonst würde Jesus nicht dazu aufrufen, dafür zu beten. Und ich habe, also so in der christlichen Tradition gibt es manchmal so dieses Bild von Gott wie so ein heiliger Uhrmacher, der so auf den Wolken schwebt und der so quasi so seinen Plan schmiedet. Und die ganze Welt ist eigentlich wie so ein Uhrwerk und Gott hat alles gemacht und alles läuft genau nach seiner Taktung, genau nach seinem Plan. Und auch alles Leid der Welt und alles Leid in unserem Leben ist irgendwie wie so ein Baustein, so im großen Plan Gottes. Und in der Bibel gibt es viele Texte, auch vielfältige Texte, und dieses Bild von dem Uhrmacher finde ich nicht so häufig wie auch die Rede von Gott, wo auch so ein bisschen Widerstand da ist. So die Rede von, vor ein paar Wochen habe ich es genannt, auch so die Mächte und Gewalten, die dem Willen Gottes so entgegenstehen. Das erleben wir manchmal irgendwie durch Institutionen, Behörden, Krankheiten, Beziehungskonstellationen, in denen wir manchmal drinstecken, die manchmal, nicht immer, aber die manchmal böse sind. Und die uns auch verleiten, selber auch Schlechtes zu tun. Und die Welt, in der wir leben, ist, also ich erlebe das oft so als so ein chaotischer Raum voller Möglichkeiten. Und da gibt es natürlich Ungerechtigkeit, da gibt es Leid, es gibt Unterdrückung, es gibt schwierige Situationen. Und Gott, so der Papa mit dem heiligen Namen, der steht dagegen, der wirkt dagegen. Und Gebet, wenn ich bete, ist es wie so ein Widerstand gegen all dem, was nicht gut ist. So eine trotzige Haltung gegenüber allem, was ungerecht ist, auch in meinem Leben, auch was ich erlebe und was ich tue. Und es ist auch so ein Widerstand, die auch an so einer Hoffnung festhält und sagt, nee, so wie es ist, so soll es nicht bleiben. Der Wille Gottes soll sich durchsetzen. Und das ist auch so eine Hoffnung dahinter, ja, dass so der Himmel auf Erden kommt. Und ja, auch verändert so das Leben, die Welt, in der wir leben. Und ich habe in meinem Leben schon oft für Heilung gebetet, wenn Leute irgendwie auch krank waren. Und ich habe noch nie in meinem Leben so ein Wunder erlebt. Also so ein, ich bete und dann auf einmal Schnips und alles ist weg. Alles ist perfekt, so die Person ist geheilt. Und ich bin vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr so ein Skeptiker, der dann so noch andere Erklärungen hat. So, ah ja, vielleicht ist das ja, es gibt noch andere Erklärungen. Jedenfalls merke ich auch voll, dass trotzdem, obwohl ich manchmal bete und ich nicht das Gefühl habe, dass so Schnips, alles, was ich will, wird mir geschenkt. Trotzdem merke ich so, dass Gebete trotzdem gut sind, auch wenn nicht immer alles so klappt, wie ich mir das irgendwie wünsche. Und wenn ich euch jetzt nicht irgendwie krasse Wunderheilungsgeschichten erzählen kann. Weil ich auch merke, dass Gebet auch voll so eine Beziehungspflege ist. Und ich beschreibe das mal so. Ich habe das Gefühl, wenn ich für jemanden bete, dann stelle ich mich so hinter die Person. Und ich merke das auch selber. Wenn es mir nicht gut geht und jemand betet für mich, dann bin ich nicht alleine, weil da ist ja noch eine andere Person, die sich so hinter mir stellt. Und das Besondere aber im Gebet ist, dass man da nicht nur alleine steht, sondern dass man auch klar macht, Gott selbst stellt sich auf deine Seite. Gott selbst ist für dich. Und du bist nicht nur alleine, jetzt sind wir nicht nur zu zweit, sondern jetzt ist auch noch Gott mit dabei. Also Gebet schafft auch so eine Gemeinschaft. Und das wollte ich euch unbedingt noch mitgeben, weil das habe ich bis jetzt noch nicht so gesagt, aber ich finde es sehr, sehr wichtig. Das Vater unser, da heißt es nicht, mein tägliches Brot gib mir heute und vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Es heißt nicht ich, sondern es heißt immer uns. Es ist nicht das Vater meiner, sondern das Vater unser. Und deswegen ist es auch so gut, dass man das zusammen betet. Ich finde es manchmal so ein bisschen komisch, wenn dann so alle so Vater unser im Himmel geheilt so, und alle reden so zusammen. Das hört sich manchmal so ein bisschen so sektenmäßig an, weiß ich nicht. Ich finde es manchmal komisch. Aber eigentlich ist es voll schön, dass wir das machen, weil genau das ist es auch. Es ist so ein gemeinschaftliches Ding. Und auch wenn ich das alleine bete, dann bete ich eben nicht nur für mich, sondern ich bete immer für alle, für uns alle. So eigentlich für die gesamte Menschheit. Ja? Versorge uns, Gott. Vergib uns allen unsere Schuld. Erlöse uns alle von dem Bösen und sorg dafür, dass niemand von uns sich locken lässt, sich versuchen lässt, selber Böses zu tun. Und darin steckt auch voll, dass dieses Vater-Unser-Gebet, und so fordert Jesus ja auf, uns auf zu beten, dass Jesus nicht sagt, hey, bete so, du und dein lieber Gott, sondern so, nein, bete so, dass die Welt verändert wird, dass die Welt eingenordet wird wieder. So nicht, so das Vaterunser ist nicht so, ich mache die Tür zu und ich bitte jetzt Gott, dass ich aus dieser Welt rauskomme in den Himmel, sondern das Gebet heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also es ist ein Gebet, was die Tür aufmacht und was den Himmel auf Erden sucht. Gebet hat eine Veränderungskraft in unserer Beziehung mit Gott, in unserem Alltag, in unserer Umwelt, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in unseren Kirchen, in unseren Kleingruppen und Teams. Und es ist eine Veränderungskraft, die über meine Macht, die ich habe, hinausgeht. Und das ist auch der Schluss vom Vater Unser, der Vers, um den es heute geht, mit dem ich auch so abschließen will. Das Vater Unser endet mit, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das Vater Unser startet so mit so Lobpreis, mit Gott feiern, ja, geheiligt werde dein Name, und es endet dann auch mit diesem Feiern Gottes. Und das Spannende ist, ich weiß nicht, ob du gerade eine Bibel zufällig zur Hand hast, kannst mal nachschlagen im Matthäus Evangelium Kapitel 6, da findest du das Vater Unser. Und in manchen Bibeln steht dieser letzte Satz, den ich gerade vorgelesen habe, oder den ihr auch am Beamer seht, in manchen Bibeln steht er gar nicht drin. Ja, oder nur so in so Klammern. Es gibt das Vaterunser auch in einem anderen Evangelium, im Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Da endet das Vaterunser mit, führe uns nicht in Versuchung. Und dann hört es irgendwie auf. Im Matthäus-Evangelium endet es auch irgendwie mit, erlöse uns vom Bösen. Und es ist so, das liegt daran, dass es Damals hatte man ja noch keinen Buchdruck, das heißt, man hat immer mit der Hand abgeschrieben, über Generation zu Generation. Und in den allerältesten Schriften, die man so gefunden hat von dem Matthäus-Evangelium, ist tatsächlich dieser letzte Satz gar nicht drin, sondern erst in den Abschriften, die dann später kommen. Und man geht so davon aus, dass die frühen Christinnen und Christen so in ihrem Gottesdienst, wenn sie das gebetet haben, angefangen haben, diesen Satz am Ende noch dran zu packen, weil sie am Ende noch dieses Bedürfnis hatten, Gott nochmal zu feiern, so nach diesem Gebet. Und dieser Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, den haben die sich nicht ausgedacht, der kommt auch nicht irgendwie sonst woher, sondern den haben die gefunden im Alten Testament, nämlich im ersten Chronikbuch, Kapitel 29. Und ich lese den gleich mal vor, aber ich will euch vorher noch so ein bisschen erzählen, wo das, ja, was da passiert in dieser Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar ist es so, dass damals der König der Israeliten, also König David, heißt er, der plant, so einen Tempel zu bauen für Gott. Also er will Gott quasi so ein Haus bauen und er und sein Volk, die wohnen um dieses Haus drumherum. Und das ist sein Ziel. Und David sammelt Spenden und alle so geben freiwillig so Geld zusammen, um dieses Haus für Gott zu bauen. Und dann beim Spendensammeln wird David total überwältigt, weil er merkt, es kommt viel mehr zusammen, als er damit gerechnet hätte wahrscheinlich. Und er ist begeistert und dann fängt er an zu beten. Und dann lese ich euch den Teil mal vor. Und David betet, gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt und Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Und ich glaube nicht, dass das von ungefähr kommt, dass die frühen Christinnen und Christen so diesen Satz sich abgeschaut haben bei David oder diese Gedanken und das so in ihr Gebet eingebaut haben. Weil ich glaube, dass das Vater Unser, wenn sie das beten, dass sie damit wie so ein Gott so ein Haus gebaut haben, mitten unter ihnen, so mitten in ihrer Gemeinschaft. Dass sie so Gott so Raum geschaffen haben und erlebt haben, wie Gott darin wirkt. Wie Gott so ja, mitten unter ihnen wohnt, in ihrem Gebet, und wie Gott Veränderung schafft. Und dieser Raum, den diese Christinnen und Christen erleben, das ist kein Tempel, den sie gebaut haben, sondern es ist eben genau ihr Gebet. Und in der Begeisterung darüber, das zu erleben, fangen sie an, so wie David, Gott zu feiern. Und das gilt für uns heute ja genauso. Ja, wenn wir beten, schaffen wir Gott eigentlich so einen Wohnort mitten unter uns. So, wir schaffen Gott wie so einen Wohnraum in unserem Leben, in unserem Herzen, aber auch mitten so in unserer Stadt, mitten in unseren Gemeinschaften, wo wir unterwegs sind. Und ich glaube auch so Raum 19 hier ist auch so ein bisschen so, ne? Wir sind irgendwie so Leute, wir kommen so zusammen, geben so freiwillig Spenden hinein und schaffen hier irgendwie so einen Raum und erwarten, dass Gott so darin wirkt. So mitten in unserer Stadt, mitten in Saarbrücken und so mitten in unserem Alltag. Und genau das ist auch Gebet. So, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. So, es ist nicht meine Macht, es ist nicht das, was ich kann oder leisten kann, sondern es ist Gott, der einzieht in unser Leben, der einzieht in unsere Nachbarschaft, einzieht in unsere Gemeinde und der Möglichkeiten eröffnet, die wir uns vielleicht gar nicht erträumt haben, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen konnten. Sein ist das Reich, seine Kraft, seine Herrlichkeit und es endet ja auch mit diesem Gedanken in Ewigkeit. Und ich liebe das, dass es so endet, weil das auch bedeutet so, hey, wir beten vielleicht so im Hier und Jetzt, wir sprechen unser Gebet und es findet im Hier und Jetzt statt, aber es öffnet so Türen, es zieht so Kreise in die Zukunft. Und ich glaube auch, das Gebet, so unser Hier und Jetzt, wo Sachen noch nicht perfekt sind, so verbindet mit dieser Ewigkeit, verbindet so unsere Erde und verbindet den Himmel und die berühren sich dann miteinander. So endet das Vaterunser. Mein Fazit über die letzten Wochen durch diese Serie hinweg ist, Gebet lässt mich Gott kennenlernen, ganz neu und ganz tiefer als vorher. Und im Gebet ändere ich mich. Ich ändere mich, weil ich mich auch manchmal sicherer fühle oder weil ich so ein bisschen geerdet werde auch, weil ich weiß, so bei Gott ist mein Zufluchtsort. Aber es ändert sich auch was in meinem Leben, weil sich neue Möglichkeiten öffnen, weil sich Möglichkeiten öffnen zu Veränderungen, so mitten in meinem Alltag. Und Gott und die Veränderungskraft, die Gott hat, die geht weit über meine Macht hinaus, die ich in meinem Alltag habe. Und das gilt immer, wenn ich bete. Das gilt immer, wenn du betest. Und das ist so, ja, heute am Sonntag, ne, wenn wir füreinander beten, das ist so, ja, am Frühgebet am Freitag, mit dem wir jetzt starten, oder Mittagsgebet im Mittwoch. Das ist die Zeit, die ich in meinem Alltag mir freischaufel oder die ich mir nehme in der Mittagspause oder wenn ich laufe von einem Termin zum anderen. Die Zeit, die ich mir in meiner Familie nehme. Das sind so Momente, wenn ich bete, in denen ich Gott für diesen Moment einfach so eine Wohnung schaffe in meinem Leben. So einen Raum schaffe in meinem Leben, ja, den Gott dann einnimmt und mit dem Gott einfach Sachen möglich macht und schafft. Ich möchte noch beten für uns zum Abschluss. Und wenn du merkst, so, hey, ich habe auch was. Ich habe auch was, wo ich irgendwie Raum brauche für Gebet, Raum brauche für Gott in meinem Leben gerade, dann möchte ich auch ermutigen gleich, es gibt ja noch Kaffee dann auch nach dem Gottesdienst, quatsch mal irgendwen an, wo du denkst, so, ah, ich glaube, das wird mir gefallen, wenn die Person für mich betet. Nutz die Zeit, die wir auch gemeinsam haben. So eine Kultur, wo wir ja füreinander irgendwie auch Raum schaffen, miteinander Raum schaffen, so Gott in unserem Leben. Und genau, kannst auch gerne auf mich zukommen. Aber ja, ich möchte erstmal noch beten und dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr schon mal aufstehen. Wir wollen auch das Vaterunser dann zum Abschluss beten, gemeinsam. Gott, danke für den Morgen, den wir zusammen haben. Und ich danke dir so, dass du einfach da bist. Und dass, ja, auch wenn wir am Montag in die neue Woche starten und vielleicht andere Sachen in unserem Alltag sind, wo wir das Gefühl haben, dass es das vielleicht einengt oder dass das dass so, ja, manchmal wie in so einem Kreislauf stecken. Ich bitte dich immer wieder, dass du uns, ja, dass du uns auf die Schulter tippst und dass du uns erinnerst daran, dass du einfach Möglichkeiten hast, die so weit über unsere Macht und über unsere Fähigkeiten hinausgehen. Und dass wir einfach erleben dürfen, dass du Raum hast in unserem Leben und Dinge veränderst und Dinge befreist, die uns einengen. Und ich bitte dich voll, dass ja, jede Person hier auch voll erleben darf, dich als Papa, als Mama im Himmel und als eine sichere Burg, wo wir einfach sein können. Ja. Okay, lass uns beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.